Und diese Podcast-Folge wird präsentiert vom Verein Good Day for Kids. Weil Gutes tun nicht wehtut.
Natürlich, wenn du auf so einer Kinderstation bist, und da ist man gewiss kein Leittourist, gar nicht, null. Aber es macht natürlich trotzdem was mit jemandem, wenn man da gewisse Themen sieht. Kleine Kinder, ich sag jetzt mal, medizinischen Geräten angeschlossen, ne? Zugänge über jegliche Art von Körperstelle oder sowas. Und das sind natürlich so Sachen, die man so sieht. Oder halt auch als Positives natürlich so einen kleinen Jungen, der mit schätzungsweise 2 bis 3 Jahre alt, der mit einem Rumpel in der Hand durchs Zimmer läuft. Und die Eltern irgendwie den Versorgungswagen sozusagen da mitschieben. Und wer die Kinderintensivstation kennt, ich hoffe, sie kennt keiner von den Zuhörern, aber das sind große Holztüren mit Bullaugen drin. Entweder macht man das Rollo zu oder nicht von innen. Manchmal sind sie halt offen und dann sieht man genau dieses Szenario. Und das sind natürlich Dinge, wo ich sage, genau deswegen mache ich's.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wellenrauschen-Podcast. Es geht wie immer weiter und ich freue mich ganz besonders, dass heute Philipp Müller zu Gast ist vom Verein Good Day for Kids e.V. aus Rostock. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Ja, hi Oliver, danke, dass ich hier sein darf.
Also so ganz unbefleckt bist du nicht mehr, was Podcasts betrifft. So ein bisschen Erfahrung hast du. Ich habe recherchiert, du warst auch schon bei Güstrow TV. Du warst bei Hannes Schröder beim BGM-Podcast. Schöne Grüße nach Neubrandenburg. Also so ein bisschen vom Mikro kennst du schon?
Ja, doch, durchaus. Und es ist natürlich immer schön, wenn man sein Herzensprojekt natürlich auf weiter Bandbreite mal hinaustragen kann.
Ja, und du hast auch eben erzählt, so ein bisschen so mal eine Veranstaltung, mal so ein Mikro in der Hand gehabt, so ein bisschen musstest du dann auch moderieren.
Durfte schon mal, genau. Ja. War natürlich beim allerersten Mal ein bisschen aufregend, aber ja, die Routine vielleicht macht's ein Stück weit, aber im Endeffekt ist es dann doch ein Thema, mit dem man sich arrangieren kann, ja.
Du bist richtiger Rostocker. Erzähl mal, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Ich bin ja auch, hab mich gerade eben drüben unterhalten. Du hast noch ein paar Ex-Kollegen von dir eben wieder getroffen. Hier war ein ganz witziges Wiedersehen. Ich bin auch so ein Plattenbaukind. Bist du Dorfkind oder Platte?
Nichts von beidem, ja. Also in Rostock geboren und aufgewachsen. Mittlerweile seit 34 Jahren. Und das im beschaulichen Reutershagen. Und ich glaube, da kann man nicht von Platte sprechen. Das ist, glaube ich, immer auch so.
Das ja, dazwischen, ne?
Ja. Das dazwischen. Man ist in, weiß ich nicht, 12 Minuten in Warnemünde und in 12 Minuten in der Stadt. Also es ist genau so ein Dreh- und Angelpunkt für den entspannten Bereich. Von daher ist es so, ja. Da doch behutsam, beschaulich, rein Mittelhaus aufgewachsen und dementsprechend, ja, Kind der Stadt, würde ich mal sagen.
Kind der Stadt. Und du bist 10 Jahre jünger als ich, aber trotzdem ja irgendwie auch noch, naja, Kind der 90er, sagen wir mal der 2000er.
Ich kenne die Zeit ohne Handy, mit dem Roller die Straße hochfahren und gucken, ob sein Kumpel da ist. Oder die Aufregung, wenn man das Haustelefon benutzt und bei seinem Kumpel anrufen will und die Eltern rangehen. Oh Gott,
ja, das, und war das noch so ein Tastentelefon?
Ja, ja. Stimmt. Sogar noch mit Schnur und so. Also es ging bei alle Richtungen. Also von daher ist das, Internet kam 97. Also von daher habe ich die Kindheit bis zur Grundschule auf jeden Fall ohne Internet und diesen ganzen Zauber verbracht, ja.
Und irgendwie hat man sich doch dann, wie du sagst, auch gesucht und gefunden. Also wenn man sich verabreden wollte, kommst du runter oder war dann immer so, bist du da und dann war man da.
Und wie oft ist man losgefahren und keiner war da? Und man ist wieder entweder weiter zum nächsten oder nach Hause und hat nochmal eine Stunde gewartet und ist dann nochmal gucken gefahren. Ja,
ja. Ja. Und warst du auch eher so Straßenkind, also wie du sagst, mit dem Roller oder hast du dann viel auf dem Bolzplatz rumgehangen oder wie
war das? Wir sind Fahrrad gefahren und Roller, ja. Also ja. Fußball... Ich bin großer Junge, früher ein schwerer Junge, jetzt immer noch, aber damals eher unsportlich. Und da war dann eher so Fahrradfahren, Rollerfahren, Fußball war ich immer der als letztes gewählt wurde. Also von daher.
Und Schule, war das ein Thema für dich oder war das so wirklich auch, wie es ja für uns viele war? Also ich stand 4-5 auf dem Gimmi, aber ich bin dann zur 10. dann selbst runter. Das bedeutet, ich habe die Geschichte vielleicht hier auch schon mal erzählt, ich habe eine Freundin gehabt, die war auf einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Und da war das Niveau etwas fairer als auf dem Gymnasium. Und dann bin ich zu dem Direktor von der Gesamtschule selber gegangen mit meiner Freundin. Und hallo, hier bin ich. kann ich hierher wechseln? Und habe das selber in die Wege geleitet, also dieses Erstgespräch, und bin danach erst zu meinen Eltern und gesagt, du, da war ich 15 oder schon 16, danach erst zu meinen Eltern und gesagt, Leute, das funktioniert hier nicht. Wenn ich jetzt weitermachen will, überhaupt diesen Weg nochmal einschlagen will mit Abi oder wenn das überhaupt was werden soll, und da haben die mich angeguckt. Diese Story hat übrigens mein Vater bei meiner Hochzeit, bei unserer Hochzeit erzählt, war irgendwie ganz witzig. Also ich war da schon immer sehr selbstbestimmt. Wie war denn das bei dir?
Ich war auch auf einer Gesamtschule, also hier in Rostock in der Borwin-Schule. Mhm. Und da war es ähnlich, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Ich weiß nicht, mit Ü-Noten und Umrechnen.
Das gibt's gar nicht mehr, oder? So diese Schulform.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so. Das ist auch mittlerweile 17 Jahre her. Da bin ich manchmal selber erschrocken, wie lange denn das schon her ist. Also ich sag mal so, zur Schule bin ich hingefahren, auch natürlich irgendwie gerne, weil die Jungs und Freunde und Klassengefüge, das hat alles immer gut gepasst. Wir hatten auch eine ganz tolle Klassenlehrerin damals und die hat dann toll aufgefangen, weil, ja, das Familienhaus, es kennt natürlich ganz viele Scheidungskinder und nicht. Ist natürlich so der Anfang, Mitte der 90er, beziehungsweise Ende der 90er, da schon eine Generation, die davon mehr geprägt war, natürlich ein Stück weit. Dementsprechend, wurde es immer, wenn man auch als Kind und Jugendlicher so ein, zwei andere Herausforderungen, einfach, das kann man ja früher nicht einordnen, ne? Diese Unkonzentration, diesen unterbewussten Stress, den man ja natürlich dann auch irgendwo mitfühlt. Dadurch war Schule immer machbar. Ich war jetzt kein Dummer, aber faul. So, es war alles andere cool, alles draußen zu machen, irgendwie unterwegs zu sein und irgendwie. Ja, Straßenkind kann man nicht sagen, aber schon unterwegs und dann irgendwie Draußenkind, genau. Mhm. Und dementsprechend war es natürlich immer so Schule, ja, und dann gab es damals diesen Blockunterricht. Mhm. Dann hast du 90 Minuten Unterricht. Dann
ja, stimmt, also 2 Stunden in Folge oder 3.
Genau, und dann hast du so 3 Blöcke am Tag gehabt, maximal 4. Und dann hast du Mittagspause irgendwie so von 12 bis 13 Uhr, irgendwie so eine Stunde Mittagspause. Und dann habe ich so, ja, und dann kann man ja, jetzt mittlerweile ist es verjährt, dann kann man es aussprechen, meine Mutter wird es vielleicht nicht hören, deswegen, der letzte Block ist dann manchmal auch ausgefallen, also der 4. Block war nicht meiner, nicht oft zumindest.
Ja, weil der 4. Block wäre dann irgendwann,
war Wahlpflichtfächer.
14:30, 15 Uhr oder noch
später. 16:50, ja, 16:40, irgendwie so.
Da hat man ja gar keinen Bock drauf. Ja,
da war Dragon Ball schon vorbei, das ging nicht, da musste man nach Hause und erstmal Dragon Ball gucken. Nein, aber das, man hat sich denn da so durchgekämpft, ne? Also ich bin da auch natürlich Lehrern und dem Pädagogen auch super dankbar, dass das alles zum Teil natürlich diese besonderen 1% mehr bei uns und jedem, der es brauchte, irgendwie geliefert haben, ne? So, und sich gekümmert haben. Und dementsprechend ist es dann so geworden, dass ich mal fast Hauptschule, dann hat man wiederholt, dann hat man die Realschule gemacht und da war dann man, ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie man muss, ne? Dann war man irgendwie ein Dreierschüler und dann war es das. So.
Wer hatten dir in der Zeit, du hast gerade die Lehrer doch eigentlich sehr positiv oder vielleicht ein paar hervorgehoben, wer hatten dir in der Zeit geholfen?
Soll ich jetzt namentlich
nennen? Nein, einfach, also waren es dann eher die Lehrer, war es das Elternhaus oder gar nicht das Elternhaus oder waren es Freunde oder?
Ich sag mal, die Herausforderung hatte meine Mutter in anderen Bereichen. Dementsprechend war natürlich so, dass ich relativ schnell alleine irgendwie zu Hause aufgewachsen bin. Mein Opa war unten, der hat sich dann natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten gekümmert, aber der war zu meinem Schul 64, 65, war schon Rentner. So, und wirklich mir ein sehr, sehr wichtiger Mensch. Leider Anfang des Jahres verstorben. Aber konnte mir sehr, sehr viel mitgeben, aber schulisch, da war jetzt nichts zu holen. Er hat sich nicht hingesetzt mit mir und hat die Hausaufgaben gemacht. So, meine Mutter war arbeiten, dementsprechend war ich für mich zuständig. Und da waren es natürlich schon klassisch die Lehrer, ne? So, klar, Freundeskreis und so, das, aber man unterstützt sich ja mit, ich sag jetzt mal, 12, 13, 14, da ist man ja nicht so, hey, lass uns Hausaufgaben zusammen machen, sondern es ist ja schon eher so, ja, wann bist denn fertig? Wann können wir raus? So.
Klar.
Und dementsprechend war es schon die Lehrer, die gesagt haben, nee, du setz dich mal da jetzt hin, Mittagspause kommst du mal hierher und dann erkläre ich dir nochmal ganz kurz, keine Ahnung, Satz des Pythagoras und Co., ne? Also jetzt nicht das Schwerste, aber früher so als kleiner Steppke hat man sich dann, waren dann einfach die Lehrer, die ein bisschen mehr dabei waren, ne? Und die haben sich dann ein bisschen mehr Zeit genommen. Natürlich auch heutzutage guckt man da drauf und stellt fest, ja, die haben ihre Pause auch dafür geopfert. So, und da muss ich schon sagen, da gibt's gar kein schlechtes Wort. So.
Dann ging's weiter, ja, bist du durchgerutscht, hast ja selber gesagt, aber ja, dann Realschulabschluss und trotzdem fertig geworden und dann kam eine Ausbildung, hast du mir erzählt.
Genau, ja, die mit 17, glückliche Umstände, jemanden gekannt, der gesucht hat oder wollte und war Koch und hat gesagt, ja, hier komm zu uns, kannst du hier Ausbildung machen, weil mein Bruder ist auch Koch gewesen, das heißt, man kannte das irgendwie und wusste, ja gut, das geht schon, essen muss man immer und ach, das ist ehrliche Arbeit.
Ja.
Habe ich dann auch 1,5 Jahre gemacht und dann habe ich gemerkt, boah, das ist auf jeden Fall nicht arbeiten, wenn alle anderen frei haben. Also mein erstes Lehrlingsgehalt waren 260 Euro.
Wahnsinn.
So, sicherlich ist das auch alles ein bisschen her. Ich habe mich als reichster Junge der Welt gefühlt, wenn du aus der Schule kommst, dein erstes Lehrlingsgehalt überwiesen kriegst. Aber
im Kontext merkt, heute.
Ja, ne, also wenn ich unsere Azubis heutzutage höre, dann ist es natürlich auch noch was ganz, ganz anderes. Aber da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist nicht mein Werdegang. So,
die Begeisterung, das schon immer so, dass du dann auch für dich, so wie ich das eben gerade erklärt habe, dann entschieden hast, Bauchgefühl wird immer stärker,
ja,
das ist hier großer Mist, ich muss hier raus.
Genau, dadurch, dass man ja dann früh irgendwie eigenständig war, also kann man ja sagen, ich war um 16 Uhr dann irgendwie zu Hause, 15:30 Uhr, meine Mutter ist 15:30 Uhr zur Arbeit gegangen und hatte dann teilweise ein Fitnessstudio um die Ecke bis 24 Uhr gearbeitet. Das war damals noch eine ganz andere Zeit als heute. Da wurde Tennis gespielt, da gab es Squash, Badminton und diesen ganzen Zauber und dementsprechend auch mit Gastronomie vorne. Da war eh lange Betrieb und das war nicht weit von uns zu Hause weg, aber trotzdem war sie halt nicht da. Und dementsprechend ist man ja dann mehr oder weniger für sich irgendwo aufgewachsen und hat dann da, war eigenständig. So, und damit kam dann diese Entscheidungsgewalt über einen selber und dieses Gefühl, Bauchgefühl, wie du es gerade genannt hast, natürlich auch irgendwie von sich aus. So, und da habe ich gesagt, nee, das ist mir hier nichts. Also das, mir fehlt dieses Feuer und diese Energie am Herd sozusagen, dieses Intrinsische, dass ich diese Begeisterung, damit es gut wird.
Ja.
Weil Koch wirst du, ist meine Meinung, da möchte ich niemanden auf den Fuß treten, aber das ist, ich glaube, so diesen Step zu machen, wirklich jemand zu sein und gute Arbeit zu machen, dafür brauchst du einfach das gewisse Etwas. Und das wusste ich.
Das ist dann wirklich Passion, wie man sagt, genau. Also wirklich Faszination. Sonst kannst du diesen Job aufgrund dieser Arbeitszeiten gar nicht machen.
Genau. Und das, da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist hier nicht mein Thema. Ja. So. Und dann hat man das beendet. Dann ist man eine Zeit rumgetingelt, hat sich immer, also hat immer gearbeitet, immer irgendwas. Ich habe in der Spielothek ein halbes Jahr, ein Jahr gearbeitet, war dann irgendwie so Geldwechsler und mal eine Cola machen, bis hin Zeitung austeilen, Flyer verteilen. Früher auch am Einlass gearbeitet und Veranstaltungen, irgendwie was, immer eine helfende Hand, so immer irgendwas gemacht so und immer gerührt und irgendwann war dann so der Punkt, Bundeswehr, ja, nein, das hat sich dann auch aufgrund der Umstrukturierung damals auch ein bisschen zerschlagen, weil ich wollte schon was Cooles da machen, das ging dann nicht mehr und dementsprechend ist es dann irgendwann noch eine zweite Ausbildung geworden und das war dann Kaufmann Versicherung Finanzen, Fachbereich Versicherung. So war das damals ausgeschrieben, war der längste Titel, konnte man nirgendwo eintragen, musste man immer abkürzen, aber.
Konntest du dir damals was drunter vorstellen, also so grob vielleicht?
Versicherungsfritze, ne?
Ja.
So das, was man kennt, so die genau. Leute, die die Eltern besuchen, um da irgendwas versuchen zu hinterlassen, am besten das, was viel Provision bringt. Genau, das hat man dann abgeschlossen, 2012 bis 15, genau, so ganz normal, Regelausbildungszeit, 3 Jahre, war auch eine gute Zeit, Lehrlingsgehalt war dann auf einmal 600-700 Euro im ersten Lehrjahr, also war natürlich, hat sich dann auch ganz schön gewandelt in diesen 5, 6, 7 Jahren, die dazwischen lagen.
Oder aber das Jahren. Hast du dann fertig gemacht?
Genau, das war fertig. Doch ganz tolle, also eine gute Lehre, muss ich sagen, die hat nicht so viel Hoffnung in mich gelegt, aber konnte ich ihr dann vom Gegenteil überzeugen. Hatte auch ganz tolle Kollegen da und eine tolle Agentur, wo ich meine letzte Zeit quasi verbringen durfte, mein letztes Lehrjahr und wo es auch eine Anschlussverbindlichkeit gab, wo man die Chance hatte, überhaupt erstmal anzufangen und sich irgendwie zu entwickeln. Hatte dann einen anderen Weg eingeschlagen, fand das Versicherungswesen schon nicht uninteressant, aber merkte auch hier, ist schon okay, ist aber auch ein Umbruch in der Zeit und wenn du das auch nicht so dein Riesenthema ist, dann wird es schwierig. So. Und
aber du hast erstmal was abgeschlossen.
Ja, gehabt, genau. Ne? Das so. Klassische, hey.
Du brauchst ja was, wenigstens was in der Hand.
Genau, das ist, das hat stattgefunden. Und ja, dann ist man selbstständig geblieben, weil das war ja irgendwann das Los, was man gezogen hat. Als Versicherungsagentur bist du nachher irgendwie selbstständig.
Ja.
Hatte dann damals jemanden an der Hand und daraus ist dann nochmal eine andere Selbstständigkeit entstanden, die sich dann aber einfach lange nicht bewährt hat, weil es einfach nicht sein sollte. Und dann ging es mit kleinen Umwegen dann ins Angestelltenverhältnis und dann war man bei der Ostsee-Zeitung irgendwann gelandet.
Dann warst du plötzlich bei der OZ.
Genau, ja. Und deswegen auch die Kollegen nebenan, die man dann auf einmal irgendwie kannte oder zumindest sich kennengelernt hat und zusammengearbeitet hat. Ja, und dann war es die Ostsee-Zeitung und dann habe ich gemerkt, boah, irgendwie muss es ja nochmal weitergehen. Irgendwie jetzt bist du Versicherungskaufmann, zumindest auf dem Papier. Dein Gesellenbrief sagt man ja, ich weiß gar nicht, aber das bist du, damit bist du ja auf dem Markt jetzt eigentlich auch nur in einem Nischensegment irgendwie verwendbar. So, und damals war ich dann Ende 20 Und hat gesagt, ja gut, ich habe dann noch mal 30, 40 Jahre hier zu arbeiten. Irgendwie wäre es ja schon cool, wenn du irgendwas in der Hand hast, beziehungsweise aussuchen kannst, was du machst. Und dann habe ich gesagt, geguckt, auf welchem Bildungsweg geht's weiter. Das hätte mir auch wahrscheinlich keiner geglaubt, der alten Lehrer. Und bin dann zum Wirtschaftsfachwirt in einem Fortbildungszentrum hier in Rostock und habe das dann im Abend Präsenz gemacht. Dann kam die Pandemie dazwischen, wo dann eins der längsten Fachwirte, glaube ich, die es so gab. Und ja, um der Zeit war ich dann bei der Ostsee-Zeitung da, ja, das ist eine tolle Marke, aber ich bin ganz klassisch der Meinung, dass die Marke da nicht aktuell nicht gut gelebt, geführt wird, so wie ich es wahrnehme, einfach von meinem Denken her, weil ich schon gerne mag, wenn die Dinge aus Rostock kommen und die auch, das ist für mich eine Instanz, weil in Reutershagen, wer es vielleicht kennt, statt Einwärts gibt es diesen riesen Aufsteller, steht OZ, Ostsee-Zeitung dran, da ich mein Leben lang dran vorbeigefahren und ich kenn's und das war immer so für mich so, wow, ich arbeite jetzt bei der Ostsee-Zeitung und dann gibt's da ganz viele tolle Ansätze, aber wo ich einfach sage, Mensch, zeitgemäß und lokal sind da Herausforderungen, die meiner Wahrnehmung einfach nicht so gut gegangen werden.
Ja, wir wollen jetzt nicht irgendwie in das, aber wir können das, Rudi, das würde mich nämlich interessieren, du weißt ja, ich bin vielleicht auch ja Journalist und habe jetzt nie direkt bei der OZ mal so ein bisschen freier Mitarbeiterschaft, ja. Auch im Rahmen jetzt meiner Podcasts, auch immer wieder Verbindungen, also ich habe da schon Bande hin, aber mich würde das schon nochmal interessieren, dieser kleine Sidekick. Als ich nach Rostock 2012 gekommen bin und genau an dem Schild vorbei bin, habe ich gedacht, wow, das scheint mir, das ist ja auch so noch aus Ostzeiten so, eine Instanz hier zu sein. So, weißt du, es ist eine Marke, heute würde man sagen eine Marke, früher war es eine Instanz. Und jetzt die Frage, was macht man draus? Da sind die natürlich gerade bei, das Ganze in so eine digitale Welt zu überführen, eine digitale Marke, das machen sie auch. Aber die Frage ist, werden die Leute vor Ort lokal noch abgeholt oder glaubst du das nicht?
Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube einfach, dass da mehr Potenzial und mehr Themen sind. Ich habe es gestern gerade im Gespräch gesagt, wenn wir von 20 Seiten reden, einfach nur mal als Zahl, müssten 18 lokal sein und 2 allgemein.
Weil allgemein ist nicht ihre Kernkompetenz.
Genau, da gibt's einfach Online-Bereiche oder auch andere Tageszeitungen, die einfach ganz, ganz anders oder Wochenzeitungen, die ganz anders die Zeit aktuell oder die großen Themen aufgreifen. Aber die lokalen Themen sind halt viel, viel wichtiger. Und das interessiert den Mecklenburger, den Rostocker, das interessiert die Leute vor Ort, weil ich möchte eine lokale Zeitung aufmachen und wissen, was macht Oliver aktuell podcast-technisch? Was passiert in Warnemünde? Wie sieht die Baustellenthematik aus? Wie geht's mit Kinder- und Jugendbereich weiter? Was sagen die Kliniken? Also einfach, es gibt ja überall Themen, die jeden irgendwo betreffen und man sie gar nicht bekommt. Ganz oft kennst du sicherlich auch. Dann erzählt dir jemand und sagt, ach, da war eine Veranstaltung, das sind so Dinge, die kriegst du denn nicht mit, weil du kannst ja nicht mehr überall sein. Du kannst nicht auf allen Plattformen alles lesen, alles wissen. Aber diese Lokalzeitung könnte ja genau das sein.
Na, das war sie ja auch mal und das war auch die NNN mal. Ich sage bewusst war. Da kann ich ja nun jetzt wirklich mitreden und durch eben den extremen Printrückgang über die Jahre wurden die Redaktionen immer weiter ausgedünnt bis hin geschlossen. Also bei der NNN, ich sage jetzt auch nichts Falsches, die wurden ja jetzt vom Nordkurier quasi übernommen. Sie ist noch irgendwo da, aber ich weiß ja selber, wie viele Menschen da noch arbeiten. Also da kann ja nichts bei rauskommen, wenn du keinen Menschen mehr vor Ort hast oder vielleicht nur noch 2 oder 3 statt vorher 10. Ne? Und ähnlich ist es auch bei der OZ. Aber wenn du da vielleicht online mal scrollt, wird dir, ich weiß ja nicht, ob du da ein Abo hast, ist auch egal, meiner Frau wird dann immer was angezeigt bei Google dann, ne? Kommt so ein OZ-Artikel. Fühlst du dich da noch abgeholt oder glaubst du, da gäb's noch mehr?
Interessant ist dazu meine Sichtweise wahrscheinlich schon, weil ich damals als Mitarbeiter das Abo hatte, natürlich dann dementsprechend auch alles lesen konnte. Und heute sage ich ganz, also stehe ich auch zu, mit dem Finger drauf zeigen und sage, wenn ihr lokal sein wollt und eine Online, also wenn ihr das OZ.de leben und spielen wollt, dann müsst ihr das Thema Bezahlschranke so spielen, dass es auch für euch natürlich Sinn macht, aber immer noch bürgernah ist. Oder zumindest irgendwie den Leser betrifft, weil ich kann, und das, wie gesagt, das ist nur meine Ansicht, meine Meinung. Ich kann nicht über eine Oberbürgermeisterinnenwahl oder Oberbürgermeisterwahl berichten. Ich kann nicht über das Pandemie-Thema oder sonstige Themen, die wirklich lokal und auch eingreifend sind. Wir reden jetzt nicht darüber, dass hier und da ein Burgerladen aufmacht, sondern wir reden dafür, dass es wirklich Themen sind, die Leute wirklich hier trifft oder beschäftigt. dann kann ich die Bezahlschranke nicht davor machen. Dann muss ich sagen, ey, das kannst du so lesen, willst du eventuell Artikel XY weiterlesen, dann ja. Aber du kannst nicht Auswertung, Statistiken, irgendwelche Umfragezahlen, die kannst du nicht hinter der Bezahlschranke stellen. Und dann denke ich, der kleine Kaufmann natürlich auch, ist doch viel schlauer, den Leuten den Einblick zu geben, festzustellen, okay, hier wird sich lokal interessiert beziehungsweise redaktionell gearbeitet. Das scheint hier noch alles Sinn zu machen, weil das, was wir beide hier sagen, dass da so ein bisschen der, ich sag mal, der Rost ansetzt, das merken ja alle und das sehen alle. Und das heißt, das muss man irgendwann mal abschütteln und irgendwann mal versuchen zu sagen, okay, welche Wege gehen wir vielleicht ein bisschen anders. Man muss ja nicht von der Grund-DNA sich verändern, aber man muss, glaube ich, einfach da ein Stück weit näher wieder ranrücken.
Das ist total spannend, was du sagst, und ich höre aufmerksam zu. Ich bin da nun ein alter Zeitungsmann. Ich meine, ich habe 2001 mein Volontariat, also quasi meine Ausbildung bei der Zeitung. Das waren noch hinter mir in der Lokalredaktion in Schönebeck eine Dunkelkammer. Also da wohnen noch Filme selbst entwickelt. Wir hatten aber schon, konnten wir die Negative dann tatsächlich schon in so einen Scanner. Wir hatten sogar einen Scanner und dann wurde das sogar schon auf dem Mac, dann uralte Macs, angezeigt. Ich will damit sagen, seitdem ist viel passiert, digitale Transformation. Das brauchen wir jetzt nicht ausweiten, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube, und da bin ich jetzt vielleicht wirklich ein bisschen oldschool, dass so eine Zeitung, so eine Regionalzeitung, erst recht, weil es gar nicht so viele Zeitungsvielfalt, Meinungsvielfalt mehr gibt im Regionalen, das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, das führt auch zu so einen Wahlergebnissen, die wir haben. Weil gerade im ländlichen Raum, wenn da nur noch eine Zeitung ist oder gar keine Zeitung mehr, dass das auch Auswirkungen hat in der Meinungsvielfalt, dass die Zeitung Verantwortung hat. Und mit Verantwortung meine ich, so ein Wahlergebnis oder eben sagen wir mal, jetzt einen Wahlkampf zu begleiten und bestimmte allgemeine Ergebnisse frei zugänglich zu machen. Das ist nicht ihre Pflicht, das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das kennst du alles, die müssen auch Geld verdienen, ist mir klar. Aber das darzustellen, ist meiner Meinung nach absolut essentiell. Und der Deep Dive, da wo vielleicht die tiefgehende Reportage oder die tolle personalisierte Geschichte, was jetzt ja irgendwie ständig passiert, ich finde, das hat sich auch sehr stark gewandelt, die können sie ja hinter der Bezahlschranke packen.
Bei allem privatwirtschaftlichen und Geld verdienen, hast du trotzdem eine gesellschaftliche Verantwortung. So, und wichtig ist dann, wenn du sagst, man trägt diese Informationen in die Breite, müssen sie halt auch divers betrachtet werden. Also dann kann ich nicht in eine Richtung, in die andere Richtung, aber da bist du natürlich mehr Fachmann. Ich verstehe es so, Journalismus bzw. Berichterstattung muss immer neutral sein. So, ich komme aus dem Sport, mich interessiert das alles schon früher und da gab es keine Herausforderung, was Herkunft angeht, politische Themen, weil es dort keinen Raum für hat. Und das kann positiv natürlich wie negativ sein, aber grundsätzlich, diese Berichterstattung muss halt offen, breit und meinungsfrei sein, weil mit jeder dementsprechend sich das auch fundiert angucken kann, ohne denn merkt, so also framed, wie man das heutzutage genau. Schön sagt.
Er kann sich eine Meinung bilden.
Genau, und die muss natürlich so offen sein, wie sie halt sein sollte. So. Und dahingehend sage ich auf jeden Fall, hat man da halt auch eine gesellschaftliche Pflicht, und das habe ich immer mit dieser Marke halt auch so gesehen, weil ich immer so denke, ihr seid doch über allem erhaben, was diese Kleingeistigkeit angeht, sondern es muss doch, also ihr seid diese Zeitung, so, das, wie gesagt, also da, aber das ist ja auf kein Schultern einer Person zurückzuführen, das sind einfach Strukturen, Entwicklungen, Zeitveränderungen, Konzerne, die denn dahinter stehen, Vereinheitlichung, gerade Personalstruktur, Kosten, dieses ganze kapitalisierte Thema dahinter hat es dann einfach zur Herausforderung gebracht, und dass ich dann auch damals einfach gesagt habe, okay, ich möchte einen anderen Weg gehen, und diesen Weg gehe ich heute seit fast, ja, 4,5, fast 5 Jahren.
Ja, also schön, haben wir jetzt einen schönen Ausflug mal in diese Welt der Zeitung, weil du ja nun mal bei der OZ warst, und ich habe ja nun auch immer als alter Journalist da einfach eine Meinung zu, aber für dich ging's dann ja wieder einen Schritt nach vorne, wieder einen Schritt weiter, weil ich denke oder vermute mal, dass du dich ja dann da auch nochmal persönlich und beruflich sehr weiterentwickelt hast. Es ging zu einem bekannten Entsorger, und erzähl mal, wie war so der Step?
Da, Pandemie war Ende mehr oder weniger. Das hat die OZ ja damals auch hart getroffen. Dadurch habe ich eigene Unternehmung Gedanken gehabt zu sagen, okay, ich verändere mich, möchte mich verändern, krisensicher, was ja früher mal so ein Satz. Und das ist natürlich im Versorger-Entsorgerbereich natürlich ein bisschen krisensicherer. Müll gibt's immer, das hat Opa damals schon gesagt, das passt schon. Da wirst du immer Arbeit haben, weil die Leute ja nicht weniger Müll haben. So, und dann bin ich da Anfang 2021 gelandet. Und sehr zufrieden, sehr happy. Betreue da halt Gewerbekunden im Bereich Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gewerbeabfallverordnung und kümmere mich so ein bisschen darum, versuche zumindest die Welt sauber zu halten im Rahmen der Möglichkeiten. Auch da stellt man einfach fest, wo Potenziale sind, aber grundsätzlich ist der Grundtenor auf jeden Fall positiv und man merkt, okay, es wird sich an den wichtigen Dreh- und Angelpunkten auf jeden Fall Gedanken gemacht, Entwicklung, das geht nicht aufs Unternehmen zurückzuführen, sondern allgemein, ob es dann politisch oder auch einfach auch bei den Menschen Bewusstsein dazu steigen. Das Wort Bewusstsein ist, werden wir sicherlich das ein oder andere Mal noch hören heute. Ist das schon ein Thema, was auf jeden Fall großen Stellenwert hat und auch wächst. Und das merkt man schon.
Was passiert da? Also vielleicht kannst du es einmal so erklären.
Kann man sagen, branchentechnisch ist es sehr, sehr breit. Also vom kleinen Bäcker bis zum Einkaufsladen bis zur Handwerksbetrieb. So ein Handwerksbetrieb hat natürlich andere Abfälle als jetzt einen Einzelhandel zum Beispiel. Und dahin geht es dann mit dem Kunden abzustimmen, okay, welche Behälter, welche Abfälle fallen denn an, welche Behälter passen dafür, welche logistischen Herausforderungen haben wir dafür, wie passt das mit deinem Betriebsgelände zusammen? Und im Endeffekt, da hält man sich dann natürlich nochmal über die Kosten, ne? Und dann schaut man, dass man konform des Kreislaufwirtschaftsgesetzes / der Gewerbeabfallverordnung handelt, dass das natürlich auch alles
im Rahmen ist,
genau, ja. Getrennthaltungspflicht und Co. Das sind dann so schöne Begriffe, die dann dort Einzug erhalten und dementsprechend muss das dann natürlich daraus auch ausgerichtet sein. Und im Endeffekt unternehmerisch, wo wir jetzt beim Kapital waren, ist natürlich die Frage, was kostet der ganze Spaß? Und dahingehend führt man die Gespräche, schaut, dass man sich irgendwo trifft. Ich sage immer gerne leben und leben lassen. Es ist einfach so, weil Abfall ist ein hinkender Vergleich, aber ich fühle es manchmal so, ist ähnlich wie Versicherung. Die schließt man ab, dann will man, dass das läuft und man möchte sich weniger damit beschäftigen. Und Abfall ist sicherlich mein Teil des Jobs, aber für einen Handwerksbetrieb ist das Handwerken, also das Handwerk, ne, das Bauen, das Erschaffen, das Kundenaufträge umsetzen, das ist der Job. Da möchte sich keiner um die Abfälle kümmern. Und Abfälle reden wir jetzt nicht von diesen, ich sag jetzt mal, stinkenden Müllautos oder sowas, sondern da reden wir darüber, dass da gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Bauschutt und solche Themen, ne? Und wie wird das angefasst, über welche Abfallschlüsselnummern wird das entsorgt, wie wird es verbracht? Das sind natürlich alles so Themen, die man dann auch sich raufschaffen muss, die man dann lernen muss. Und da habe ich die ersten 2 Jahre schon hart mit verbracht. Ich sage immer, Fleiß schlägt das Talent. Und viel gearbeitet, viel gemacht und dementsprechend ja immer noch dabei und auch gerne. Und viele interessante Sachen natürlich, ne? Wie entsorgt man 8 Tonnen Tomatenmark und solche Sachen. Das sind immer so Themen, die kommen nicht jeden Tag vor. Da muss man sich dann ein bisschen beschäftigen. Dann wächst der Horizont auch nochmal, weil es dann einfach so um Biomasse geht, Gärung beziehungsweise Biogasanlagen. Können die das? Der Säuregehalt und so. Das sind einfach so Tage, wo ich sage, okay, man wächst kopfmäßig immer. Man beschäftigt sich irgendwie.
Total spannend, total spannend. Und ich weiß ja auch familiär bedingt, dass dieses ganze Thema, erstmal ist es so ein bisschen, keiner will's haben, so, ne? Also ist ja selbst privat, man schafft runter, zack, Tonne auf, zu und viele machen sich gar nicht Gedanken. Ich habe erst lernen dürfen, dass zum Beispiel ein Unterschied zwischen gelber Tonne, blauer Tonne und schwarzer Tonne, dass das komplett unterschiedliche Dinge sind, Thema Verpackung. Also nicht nur, was ich reinwerfe, das musste ich ja auch erstmal lernen. Was ist zum Beispiel, das hast du neulich auch mal bei LinkedIn gepostet, der Unterschied zwischen Verpackung und Plastik. Also nicht alles, Leute, liebe Leute, falls ihr es immer noch nicht gelernt habt, nur weil es Plastik ist, gehört es nicht in die gelbe Tonne, sondern eine Verpackung gehört in die gelbe Tonne. Habe ich das richtig gesagt, Philipp?
Grundsätzlich ja, genau. Das ist ja das große Thema. Natürlich vielleicht noch ein Stück weit Aufklärung, gerade was dieses Abfallströme und Stoffstrom und Wertstoffmanagement und sowas angeht. Dass die Verpackung das Entscheidende ist. Wenn wir das ganze Detail beim Gewerbetreibenden nochmal expliziter, woher kommt diese Verpackung? So, früher war für die Begrifflichkeit grüner Punkt und sowas immer ein ganz großes Thema. Das für uns Entsorger ist nachher dieses duale System und dementsprechend da schon eine Art Vorfinanzierung stattfindet, um dann diesen Recyclingkreislauf zu stemmen.
Ja.
Und dementsprechend ist da natürlich auch noch eine Menge Luft nach oben und nach unten, was die Sortierung und die Aufklärung dahinter angeht. Ja.
Also das würde mich nochmal interessieren. Das hatten wir jetzt eben auch im Gespräch. Also wie gesagt, es ist ein super komplexes Thema. Da könnten wir jetzt, glaube ich, Stunden, das soll jetzt heute auch nicht das Kernthema sein, aber das würde mich schon nochmal interessieren, dass dieses Vorurteil herrscht, du bist ja nun jetzt mehr im Thema Gewerbe, aber vielleicht können wir es ein bisschen allgemeiner fassen, dass dass Recycling einfach nicht immer zu 100% möglich ist. Aus verschiedensten Gründen. Es wird natürlich politisch gesehen immer so verkauft, dass wir da natürlich gerne hinkommen wollen aus Thema Nachhaltigkeit. Und es wird, glaube ich, auch sehr, sehr viel von allen Playern getan, dass wir da hinkommen. Aber so bei 100%, ich glaube, das ist einfach illusorisch.
Genau, weil es die Kraft der Kleinzahlen ist, ne? Wenn jetzt jeder Privathaushalt, es müsste ja jeder alles richtig machen, damit der Kreislauf zu 100% funktioniert. Das heißt, wir reden über Anhaftung von Bio und sonstiges, also diese Plastik, diese Verpackung, also ne, manchmal übersieht man die Käsescheibe oder die Wurstscheibe, die dann in der Verpackungsmüll und dann reinschmeißt.
Da geht's
dann
schon los.
Da geht's schon los. Da werden die Sortieranlagen, die filtern das raus, also diese Sortiertechnik, und wenn man sich mal so eine Anlage angeschaut hat, ist das schon sehr, sehr beeindruckend, was dort technisch geleistet wird. Als Technikinteressierter guckt man da ja auch nochmal extrem drauf und über Infrarotscanner, Temperaturfühler, Luftabscheider sozusagen, und dann gibt es da halt eine Menge. So dieser Irrglaube zu sagen, ja, kommt eh alles in einen Sack und auf einen Berg. So, das
stimmt nun jetzt aber auch wieder
nicht. Das stimmt auch nicht, genau, das muss man sich auch von lösen, aber natürlich ist der Reinheitsgrad oder die Sortierquote nicht da, wo wir als Welt hinwollen, aber das ist auch einfach ein großes Thema, was die Aufklärung, Gespräche, Bewusstsein damit einfach auch trifft. Aber natürlich auch eine Vermeidung, ne? Also gewisse Abfälle lassen sich auch einfach in der Gänze vermeiden, die einfach dann perspektivisch den Stoffstrom vielleicht stören würden. Aber das muss jeder, und das ist die Herausforderung, jeder ein Stück weit für sich selber entscheiden. Und solange das natürlich in der Einzelhand ist, welche Abfälle verursache ich, wie entsorge ich sie, ist es natürlich dieses große Thema. Ne?
So. Bist du da eher ein Verfechter davon, dass man sagt, man muss da so reinwachsen über die Jahrzehnte, wie ich finde, ja, wenn man das mit vor 1995 vergleicht und wie wir heute damit umgehen, wir versuchen, soweit es geht, halt zu trennen. Natürlich ist es auch nicht perfekt, aber wir versuchen es. Dann kommt man manchmal in Haushalte, kennst du das, wenn man immer ist irgendwo zu Besuch? Also man guckt natürlich da nicht in die Mülleimer, nee, liebe Leute, aber man schmeißt vielleicht gerade was weg und denkt so, und dann fragt man, wie trennt ihr oder nee, bei uns kommt alles in einen.
Ja, also das ist natürlich auch eine Berufskrankheit, die ich mittlerweile habe. Also beim Kunden gucke ich gefühlt immer gleich in die Mülltonne. So, das ist immer, ich sage, Mensch, nicht wundern, das ist eine Berufskrankheit. mache ich denn zu Hause bei Freunden, Bekannten irgendwie natürlich nicht, aber man merkt schon, wie das Trendverhalten bei vielen so ist. Und auch mit Kunden zusammen oder auch auf Veranstaltungen, da siehst du das extrem. Du hast die Menschen, also der Grundstamm, das haben alle verstanden, ist das Papier oder Pappe. Dass das separat ist, blau haben alle verstanden.
Ja.
Blau und schwarz verstehen alle. Bei gelb kommt dann schon eine Herausforderung zu, haben wir aber auch grundsätzlich verstanden. Und alles weitere, Bio kriegt man auch immer noch hin, aber da fängt schon an so ein bisschen zu, also 60-80% der Störstoffe quasi im Restmüll ist Bio. So, und das ist natürlich, da reden wir nicht nur darüber, dass das die Anlage und dass es den Wertstoff eventuell mindert bis komplett aussortiert, sondern wir reden auch darüber, dass biogene Masse auch ein Wertstoff ist im Sinne von der Energiegewinnung. Wenn wir jetzt über Energiewende und Co. reden, das steigen wir aber auf jeden Fall nicht mit ein heute, ist das natürlich auch ein Thema, was man als Wertstoff betrachten kann. Und dementsprechend, wenn du sagst, ist das ein Dach von Jahrzehnten? Nein, definitiv nein, weil die Zeit haben wir nicht und das soll auch nicht so sein, weil da ist einfach das Thema, wo man sagt, das kann jeder. So, also da reden wir auch nicht von großen eigenen wirtschaftlichen Aufwänden, um da irgendwie sich Mülleimer hinzustellen oder die Behälter vorzuhalten von Kunden jetzt seitig her, um das zu trennen.
So, das ist machbar dann.
Absolut. Ja. Deswegen sage ich, da brauchen wir keine Jahrzehnte, da brauchen wir keine Jahrhunderte, um irgendwie voranzukommen. So, das ist eine Entscheidung, die kann jeder selber treffen und sollte sich jeder auch mal hinterfragen, weil im Endeffekt ärgert und regt sich ja jeder auf, wenn er auf einen schmutzigen Parkplatz kommt, auf eine schmutzige Bushaltestelle kommt oder sonstiges. Da hat ja jeder ein Unwohlsein, wenn es da irgendwie dreckig ist. Und das hat immer jemand anderes auch noch verursacht. Und wenn jeder sich ein Stück weit dahinter fragt oder auch ein Bewusstsein dafür hat,
ja,
dann passiert das auch weniger. Und dementsprechend gibt es natürlich auch kommunal oder auch regional dementsprechende Aufgaben noch. Also es muss auch überall Behältersysteme ein Stück weit vorgehalten werden, aber da ist in Rostock auch die Kollegen aus dem Bereich sehr, sehr umtriebig und auch aktiv, und gibt es auch ganz tolle Kollegen, muss ich auch wirklich sagen, die auch über diese 1% Mehrheit auch leisten.
Dann lassen wir das jetzt an der Stelle so stehen und kommen jetzt in der zweiten halben Stunde natürlich zu eurem Verein Good Day for Kids. Darüber wollen wir heute sprechen, warum ein Verein für Kinder Kindern schöne Momente zu schenken, vielleicht Kinder, die sonst es im Leben aktuell oder so nicht so gut haben, die vielleicht krank sind, die vielleicht auch eine Einschränkung, eine Beeinträchtigung haben. Wie war die Motivation für dich, für euch, den Verein oder generell erstmal diese Initiative zu gründen? Gab es da einen Auslöser, gab es da ein Ereignis? Wie war das?
Ja, gerne erzähle ich, du hast ja gesagt, ich kann gerne vom Urschleim anfangen.
Wir haben alle Zeit, Philipp, heute.
Ja, 2013 ging das so los. Ja, 2013, ja, doch. Gute 10 Jahre drüber läuft es mittlerweile. Und damals so der Auslöser, so multifaktorell. Also wie gesagt, du hast schon einmal gesagt, ich bin jetzt kein Papa oder ich habe jetzt irgendwie ein nahestehendes Schicksal. Das ist immer so das, was viele erstmal annehmen. Aber nee, es ist einfach in mir, aus den Umständen, aus den Erfahrungen entstanden. Und erinnere mich dann auch ganz gut daran, dass ich im Wohnzimmer auf der Couch damals zu Hause saß und überlegt habe, was machst du jetzt irgendwie Sinnvolles aus diesem Netzwerk, was man irgendwie so hat, weil mich nicht die nächste dicke Uhr oder irgendein Auto interessiert, sondern weil ich einfach der Meinung bin und wie wir es vorhin schon mal benutzt haben, das Wort, aber so eine gesellschaftliche Verantwortung irgendwie zu haben, ich würde es einfach gut finden, wenn man was auf die Beine stellt, was einen Mehrwert hat für das Umfeld, beziehungsweise für die es vielleicht nicht ganz so einfach haben. Und das hatte damals so einen kleinen Auslöser, denn der Anstoß war einfach, wir haben früher vom Sport aus immer so zur Weihnachtszeit Spenden gesammelt. Und da haben wir eine Einrichtung unterstützt, die, ich sag mal, Kinder mit Beeinträchtigungen, wo es dann einfach pädagogisch, aber auch medizinisch einfach die Herausforderung hat, sie zu betreuen. Und das haben wir damals gesammelt und das fand ich sehr beeindruckend, was die Betreiberin und auch die Erzieher und die Pädagogen alle dort so leisten, weil man natürlich, klar, man kennt es auch, diese anfängliche Berührungsangst oder nicht, ich würde es nicht mal Berührungsangst, aber so diese eigene Unsicherheit da in dem Umgang zu haben, einfach beeindruckend fand, wie das gelöst wurde. Dann gab es damals das Schicksal, das ging ja damals durch die Presse mit dem Romy und dem Spenderherz, das kleine Mädchen, was damals ein Spenderherz brauchte und ich stand der Familie nahe, beziehungsweise kannte die Mutter und den Vater und dann kam eins zum anderen und dass man dann auch auf der Kinderintensivstation war, das Romy damals besucht hat. Und da ging das halt mit uns schon los, also mit dem Good Day for Kids. Und damals war es wirklich nur eine Eigeninitiative, eine Organisation. Nenn es, wie du möchtest. Es war weder eine Struktur, die irgendwie rechtlich relevant war, sondern einfach nur, ich will hier was machen. So, und früher hing das an mit Kinderfeste, weil wir dann ein Kinderfest für die Einrichtung damals gemacht haben, die ich gerade genannt habe. Also kann man ja auch sagen, für die Gänseblümchen,
ja,
Kita und für Melli damals und deren Haus ein Sommerfest mitveranstaltet habe, eine Hüpfburg und gar nicht so großartig, Kuchen besorgt, Hüpfburg, Kuchen, Getränke, dann einfach gesagt, kommt alle vorbei, Eltern sollen die Kinder mitbringen, 1, 2 Freunde, Bekannte, die Kinder, einfach auch dieser Gedanke, beeinträchtigte Kinder mit, ich nenne es jetzt mal so, einfach salopp, ja, gesunden Kids zusammenzubringen, weil genau, man merkt einfach, Kinder haben diese, Intoleranz ist jetzt so ein schweres Wort, ne? Aber diese Herausforderung nicht. Mensch, da fragen die Kinder, die Eltern, Mensch, was ist denn mit Karl? Und ja, Karl hat einen Auer. Okay, gut. Abgehakt, Kinder spielen.
Unvoreingenommen.
Genau. Ja, so, ja, genau. Die sind sehr frei in dem Zugang. Und das ist auch heute noch einer der Wunschgedanken, die man mit den Veranstaltungen und mit den Festen, die man macht, auch schaffen will. Weil wenn man damit diesen 1% für diese Toleranzstärkung leisten kann oder wir als Verein, dann ist es genau das kleine Zünglein, was wir dazu packen können. Und so wuchs das denn damals. Und dann kennt man noch diese Ice Bucket Challenge. Ich glaube, da wurde früher für ALS gespendet und gesammelt. Und da haben viele gesagt, Mensch, ich kann dem gar nicht so verstehen und vertrauen. Das ist so weit weg. Mhm. Aber ich spende das Philipp hier mit dem Sommerfest und mit dem Kinderfest und so. Das finde ich gut. Und so wuchs das dann. Bis dann 2016, 17, damals ein DKMS-Werbespot kam. Und da war ein Junge drauf zu sehen, der gesagt hat, Mensch, mein Blut war kaputt, aber Karl hat mir geholfen, der hat ein Kuscheltier hochgehalten. Und die Berührung mit der Kinderintensivstation und diesem recht, ich sage jetzt mal, tristen Antlitz dort, also weiße Wände, wie halt eine Klinik ist, so, ne? Die hat eine andere Aufgabe, als hübsch auszusehen. Und dann habe ich gedacht, wäre eigentlich genial, wenn die Kinder auf der Kinderstation irgendwie auch ein Kuscheltier hätten, was irgendwie von hier ist oder so einfach ein Kumpel.
Ja.
Und dann entstand Rumpel.
Rumpel.
So, Rumpel, der Kumpel.
Ja.
Viele fragen, was ist es eigentlich? Ja, manche sagen Frosch, manche sagen Monster, aber ja, er ist auf jeden Fall kein Monster.
Du hast heute Rumpel mitgebracht, ja, hol den genau mal raus. Oh ja, Hallo Rumpel, kann er eigentlich auch sprechen oder spricht er nicht?
Der spricht nicht.
Aber man kann ihn knuffeln, anfassen.
Genau.
Ich würde sagen, der ist so
30 Zentimeter groß und 30 Zentimeter breit und ja, genau.
Freut sich, hat eine kleine Blüte hier drauf, offensichtlich erst grün, ne?
Pflaster am Kopf.
Also ein Frosch ist es nicht.
Ne? Nee, genau. Aber es wird immer gerne als Frosch betitelt, gerade wenn. Ich erzähle mal ein bisschen mehr dazu gerne.
Ja.
Ich hatte dann online gegoogelt, wie macht man das denn, Kuscheltier und ein Kuscheltier entwerfen. Dann hat man online eine Seite gefunden, die gibt's heutzutage nicht mehr. Die haben damals, glaube ich, die Pandemie nicht mehr ganz geschafft, einfach weil die sich auch andere Kernfelder gesucht haben. Und dann musste ich mir dann irgendwie, habe ich da die ersten auch selber privat einfach gekauft und erstellt, mit denen ein bisschen rumtelefoniert und geschrieben, was ich da so vorhabe. Und dann gab's das irgendwann nicht mehr und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Ja, und dann sage ich es einfach mal so, dann haben wir den kopiert. Ne? Bin ich zu den DRK-Werkstätten und habe gefragt, könnt ihr das? Und die haben gesagt, ja klar können wir das, dürfen wir einen zerlegen und uns das angucken. Ich sag, okay. Und das ist jetzt gute 7 Jahre her.
Wow.
Und seitdem produzieren wir Rumpel in DRK-Werkstätten Rostock. Dort arbeiten natürlich auch Menschen teilweise mit Beeinträchtigungen jeglicher Art. Und freue mich dann natürlich, eine ganz tolle Partnerin sozusagen da vor Ort zu haben, die Frau Bold, die das jetzt schon seit Tag 1 das macht. Und sie hat auch einen Platz im Kinderbuch bekommen, aber dazu erzähle ich gerne nachher noch.
Ja.
Und seitdem produzieren wir Rumpel, ja. Und wenn ich dann reinkomme, welche abhole, dann heißt immer, der Mann mit den Fröschen kommt.
Der Froschmann, super.
Der Froschmann, ja,
klasse.
Genau. So ist dann Rumpel entstanden und diese ganze Idee und dieses ganze Thema Good Day for Kids dann irgendwie gewachsen, ja.
Genau, und mittlerweile ist Rumpel ein fester Bestandteil von Good Day for Kids.
Ja, Rumpel wird in den DRK-Werkstätten produziert, um und bei 400 bis 500 im Jahr. Und mittlerweile seit über einem Jahr gehen alle Kinder auf den Stationen der Unimedizin Rostock, kriegen einen Rumpel. Das entscheiden die Schwestern prinzipiell, aber alle Stationen halten Rumpel vor. Und früher hat es angefangen mit der Kinderintensivstation. Das heißt, jedes Kind, was dort ist, bekommt einen Rumpel, eine Tapferkeitsurkunde, die wir erstellt haben, wo die Schwestern zusammen den Namen raufschreiben des Kindes und den Rumpel dann übergeben. So, der ist dann vakuumverpackt und der kommt dann in die Klinik. Also da kommt jetzt nicht einfach ein Plüschtier rein, sondern das ist schon dann so weit zu Ende gedacht, dass er dann auch vakuumiert, verpackt, sauber ankommt, die Kinder ihn auspacken können mit ihrer Urkunde und dann, genau. Und seit letztem Jahr ist es dann wirklich so, dass alle, ich muss mir überlegen, ob es 5 Stationen sind, aber auf jeden Fall auf allen Kinderbereichen der Unimedizin quasi Rumpel gibt und die Kinder, die kriegen, ja.
Also ganz, ganz tolle Geschichte und mir ist noch eingefallen, es ist ja dann nochmal ein doppelter Win-Win, wenn ihr mit den DRK-Werkstätten zusammenarbeitet, einfach. Da hat man auch ein gutes Gefühl, da sitzen auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die Rumpel erstellen und ihr tut dann was für Kinder, die schwer erkrankt sind, auf der Intensivstation oder vielleicht noch schlimmer liegen und dafür was Gutes tun. Also es ist ja ein doppelt dreifacher Effekt. Ne?
Genau, es ist wirklich passend. Es ist natürlich, man muss ja immer sagen, es gibt ja immer die eine Stimme und die andere. Manche haben dann so ein bisschen die Herausforderung mit diesem Konstrukt, Werkstätten und sonstiges. Ich kann für uns und persönlich immer empfinden, wenn ich da reinkomme, sind alle happy, freuen sich und sagen, Mensch, mega, was kommt jetzt? Nochmal Rumpel mit dem Kinderbuch. Also sind alle sehr, sehr offen und sehr, sehr interessiert daran und machen und tun. Und das ist natürlich auch ein Thema, was du schon sagst. Da tut man also auf beiden Seiten was Gutes. Und wir haben ja auch viele andere kleine Sachen. Wir machen jetzt haben eine Rumpeltasche, wo Rumpel vorne so eingepackt ist, wie in so einem Babybjörn, wie man so die Kinder so vorne so trägt oder in so einer Manduka. Und da hinten ist das Buch drin. Da hat man so eine gebündelte Tasche. Das machen wir mit der DRK zusammen. Da werden Stoffreste dafür benutzt. Also ist dann auch eine recht runde Sache.
Also es wird sich immer weiterentwickelt. Philipp, mich würde noch mal interessieren, ohne da jetzt irgendwie so auf die typische Tränendrüse zu drücken, aber mich interessiert noch mal, wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen an die Anfänge, vielleicht als du bei Romy dort warst oder auch bei späteren Sachen und ich verstehe es doch auch als zweierlei Dinge. Einerlei kann man sagen, naja, es ist wieder diese typische Geschichte, Kinderkrebsstation oder Intensivstation, die man unterstützt. Und auf der anderen Seite aber auch dieses Normale einfach immer sagt, ey, mach doch einfach mal ein Kinderfest in der Kita und mach da was. Also ich glaube, das ist euch auch wichtig. Nicht nur dieses eine, aber dennoch würde mich nochmal interessieren, ob es da besondere Erlebnisse, auch emotionale Erlebnisse für euch und für dich gab, die dir das nochmal klar gemacht haben, warum ihr das überhaupt tut.
Gibt es? ist natürlich immer so eine Sache. Also medizinisch darf ich, also weiß ich nichts. Es ist immer nur ein grober Besuch, wenn ich da bin. Einfach, klar, datenschutztechnisch.
Datenschutz,
klar. Möchte ich auch gar nicht. Man muss sich auch ein Stück weit selber schützen. Genau. Also es macht auch was mit einem, das muss ich schon sagen.
Du kannst es ja irgendwie allgemein
alles erhalten. Alles auf der Welt, ja. Denke ich, meine Meinung, kostet was, im Positiven wie aber auch im Negativen. Und natürlich, wenn du auf so einer Kinderstation bist, und da ist man gewiss kein Leittourist, gar nicht, null. Aber es macht natürlich trotzdem was mit jemandem, wenn man da gewisse Themen sieht. Kleine Kinder, ich sag jetzt mal, medizinischen Geräten angeschlossen, ne? Zugänge über jegliche Art von Körperstelle oder sowas. Und das sind natürlich so Sachen, die man so sieht. Oder halt auch als Positives natürlich so einen kleinen Jungen, der mit schätzungsweise 2 bis 3 Jahre alt, der mit einem Rumpel in der Hand durchs Zimmer läuft. Und die Eltern irgendwie den Versorgungswagen sozusagen da mitschieben. Und wer die Kinderintensivstation kennt, ich hoffe, sie kennt keiner von den Zuhörern, aber das sind große Holztüren mit Bullaugen drin. Entweder macht man das Rollo zu oder nicht von innen. Manchmal sind sie halt offen und dann sieht man genau dieses Szenario. Und das sind natürlich Dinge, wo ich sage, genau deswegen mache ich es. Und deswegen mache ich es auch doppelt gerne. Ich mache es sowieso gerne, aber das ist dann auch natürlich noch einmal der Beweis dafür, dass man sagt, ey, das ist nur ein Blick dahinter. Also wenn wir jetzt anfangen, das ist auch glücklicherweise, das muss ich auch wirklich, sage ich auch immer laut, und ich brauche das nicht für mich. Das ist nicht für mein Ego, das interessiert mich da wirklich null und gar nicht. Ich bin einfach der Meinung, und das ist vielleicht auch der Beweggrund natürlich für alles, dass die Kleinsten unter uns am meisten abbekommen, aber am wenigsten dafür können. Und das ist natürlich überall so. Das ist nicht nur eine Klinik, das sind die Wohngruppen, die es in Rostock gibt. Da haben wir letztes Jahr zu Weihnachtsfest Kekse vorbeigebracht und Stollen und ein Weihnachtsgeschenk, also ein Monopoly aus Rostock und sowas. Das sind alles so kleine Themen. Was mir wichtig ist, dass man einfach sagt, hey, es ist von hier für hier. Und da gibt es halt nicht nur Rumpel, sondern wir machen halt auch 4 Feste im Jahr. Das heißt 2 Kinotage, ein Sommerfest, ein Weihnachtsfest.
Das wäre noch meine Frage gewesen, ne? Also so Veranstaltungen einfach, ne? Die
genau, wir haben ganz glücklicherweise, ganz habe ich natürlich auch ganz tolle Mitglieder im Verein. Also wir sind ein kleiner Stamm und das ist auch völlig für uns völlig ausreichend, weil ich nie so einen Wasserkopf produzieren wollte mit diesem Thema. Aber wir haben die Möglichkeit, das Kammtheater zu nutzen, das Kino in Doberan, wo wir natürlich dann direkt einladen können, Wohngruppen, Familien, wo wir sagen, hey, wir möchten euch gerne einen schönen Tag schenken. Und man kennt es selber als Kind auch, jeder kann sich, glaube ich, zurückversetzen in das Gefühl, wie es ist, einen Film zu gucken. Und gerade Kino, und das ist natürlich mehr oder weniger exklusiv zu erleben, ist natürlich auch cool. So, das heißt, wir holen Popcorn, Salzstangen, es ist alles da, was man für einen Kinobesuch so kennt. Am ersten Kinotag haben wir dann Elsa geguckt und dann kam auch eine Elsa vorbei, wir konnten die Kinder Fotos machen und so. Das sind dann so Dinge, da verliere ich mich ja dann schon gerne drinne und baue das gerne so rund, dass es für alle irgendwie passt.
Dass es ein schöner Tag wird, ein schönes Erlebnis wird.
Genau, also deswegen auch Good Day for Kids sozusagen. Und das ist halt so diese 2, 3 Säulen, auf denen wir dann stehen. Das ist natürlich Rumpel und auch die Kinderfeste. So, das ist die Grund-DNA, die dahinter steht. Und
mit wem arbeitet ihr so zusammen? Also das DRK hast du angesprochen, aber es kann doch ganz, also Klinik-Clowns habe ich noch gesehen, die sind auch irgendwie dann plötzlich dann mit dabei, irgendwie mal.
Ja, weil
im Klinik-Kontext natürlich dann, aber Kitas, also wer supportet euch?
Ich bin halt hier geboren und aufgewachsen so, und das sind natürlich, macht es Rostock, ich finde immer, Rostock ist so groß genug, um was zu schaffen und klein genug, um alle zu erreichen. So, und das, damit ist so ein Gedankenspiel auch von mir, und natürlich hat man dann ganz tolle Partner, also vorne ran natürlich immer Eiswerkstatt, auch Bauunternehmen, Groth und Co. Das sind natürlich so die ersten großen Partner gewesen, die dann irgendwie unterstützen, weil im Endeffekt dieses ganze Konstrukt nur funktioniert durch Unterstützung, durch Spender, durch Menschen, die sagen, ey, ich finde das gut, was ihr da macht. Das zieht sich halt durch, ob es HCT, also ein Friseursalon ist, klar die DRK, die einfach mit uns eng arbeitet und uns Möglichkeiten einräumt, hey, wir produzieren Rumpel und die holst du dann ab. Ruf an, also es ist alles sehr, sehr einfach, gut strukturiert.
Na, weil es auch lokal irgendwie und es ist vor Ort, ne? Also ne, Rostock, Doberan, man ist einfach so.
Ja, das ist mir auch wichtig, weil ich sehe es natürlich auch immer noch rational. Ich kann ja nicht über einen Bereich gehen, den ich nicht handeln kann. So, weil ich will mich A nicht verbrennen, B ist mir das Thema viel zu wichtig, um da irgendwie so einen Schnellschuss zu machen. Ich bin jetzt 34, habe jetzt, also ich rechne damit, das noch 50 Jahre mindestens zu machen. Das heißt, ich habe über die lange Sicht noch genug Zeit. So. Und wie gesagt, da gibt's von bis von Unterstützern. Also da das Versicherungsbüro, wo ich damals gearbeitet habe. Dann habe ich unseren Physiotherapeuten, der dabei ist. Die Jahresköste ist natürlich, die Rotaris hier in dieser Stadt sind natürlich auch zu erwähnen. So, da kann man einfach sagen, wenn man mit diesem Thema irgendwo zum Sprechen kommt, trifft es schon auf offene Ohren. Und das, darüber freue ich mich natürlich, das ist nicht selbstverständlich. Aber umso wichtiger ist es mir natürlich auch immer, da in einem gesunden Rahmen zu agieren. So, das heißt zu sagen, Mensch, wir sind hier in der Stadt, es möchte hier sein. Das sind die Klinik-Clowns, die machen einen fantastischen Job. Das kann man sich ja mal gar nicht vorstellen, sich so ein Kostüm anzuziehen und den ganzen Tag gute Laune zu verstreuen, wenn die da auf diesen Stationen bei diesen Schicksalsschlägen zum Teil sind. Ne? Und es gibt natürlich auch Einrichtungen, jeder. Und das ist mir auch immer wichtig. Wir machen nichts, was nicht alle anderen auch machen können. So. Und es gibt ganz, ganz tolle andere Einrichtungen. Du hast es vorhin mit der Kinderkrebsstation, die Kinderkrebshilfe. Das sind alles ganz, ganz wichtige Instanzen und umso wichtiger als wir. Aber wenn wir als Verein ein Stück weit irgendeine Nische, irgendeinen Prozentsatz auch damit steuern können und sagen können, hey, da hat ein Kind einfach eine Stunde einen schönen Moment gehabt, weil sie mit Rumpel durch die Station laufen kann, das Kinderbuch genial findet, irgendwas, das reicht schon. Dafür finde ich, ist unser Aufwand, das ist Lohn genug. Es gibt ganz viele große Träger, die, wie gesagt, eher absolute Daseinsberechtigung haben. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Kinder und Schicksale, die dann nicht so zutreffen und die dadurch einfach nicht davon partizipieren. Und wenn man, wie gesagt, da einfach so sagen kann, man kann dann ein Stück weit eine Ergänzung sein, umso besser.
Mega Einstellung. Und ich finde immer, man kann doch parallel existieren. Also es können ja andere Initiativen
miteinander
sein. Ja,
miteinander. Und
ohne sich was wegzunehmen. Ist ja auch Quatsch.
Das ist Quatsch. Ich habe immer auch schon gesagt, ich sage, wer mich nicht leiden kann, ist auch alles völlig okay. Der sagt, was jeder macht, ist Quatsch. Und er macht es dadurch besser.
Ja.
Und sagt, hey, da habe ich alles schon richtig gemacht.
Ja.
Dann mach und sei besser.
Alles gut.
Mach mehr.
Aber ich höre jetzt auch raus, es ist jetzt nicht, dass du sagst, einfach auch Grund, wie du sagst, die witzig verbrennen, du hast ja auch noch einen Hauptjob und auch noch irgendwie ein Privatleben, dass es auf Krampf wachsen muss, sondern es ist in dem Rahmen.
Also ich muss mich manchmal schon aufpassen. Das Kinderbuch, ich habe jetzt schon so oft gesagt.
Können wir gleich mal überleiten, genau.
Genau, ich habe es, jetzt muss ich mal ein bisschen rechnen, 2023 im November, Dezember angefangen. Ist durch einen Kundentermin, habe ich einen Rohling in der Hand gehabt, wo ich mir gesagt habe, genial, so müsste ich dieses Buch anfassen. Ich wusste schon immer, ich will mal ein Kinderbuch machen. Ich will die Geschichte von Rumpel so ein bisschen erzählen, was ist seine Aufgabe. Aber dann hatte ich es in der Hand und sage, verdammt, so muss es sich anfühlen, so muss es sein. Und dann kamen so ein, zwei Situationen zusammen. Das heißt, das Buch ist auch hier in Mecklenburg-Vorpommern gedruckt und produziert worden. Das ist nirgendwo anders, es kommt von hier, es ist für hier, also es ist wieder so dem Leitfaden, der mir gefällt und dem, zu dem ich repräsentieren möchte. Und das heißt, 2023, Ende des Jahres, habe ich die Idee konkretisiert, habe mir eine Illustratorin, Eva Marie Kühn, geholt und wir kannten uns aus dem früheren Leben und ich sage, Mensch, ich finde das ganz cool, was du machst. Lass uns mal hinsetzen, ich habe da diese Idee, hast du da Bock drauf? Und dann wuchs diese Zusammenarbeit und dann habe ich ihr gesagt, Mensch, kann man sich wirklich vorstellen, auf dem karierten Blatt, ich habe das Strichmännchen gemalt, ich gesagt, pass auf, so stelle ich mir die Seite vor. Übrigens, auf der zweiten Seite steht drauf, Himmelblau, grüne Blätter, Möwe da. Und das hat sich so gut ergänzt, dass dann halt nach und nach in diesem Workflow sozusagen das Buch entstand und wir das dann auf einmal relativ schnell 6 Monate später in der Hand hatte. So bei einem Freund in der Firma wurden die auf einmal angeliefert, ist ein falsches Datum, also eine Woche zu früh. Und er sagt, du, übrigens sind hier gerade 4 Paletten gekommen mit 5000 Büchern. Und diese 5000 Bücher ist natürlich ein Thema, das ist natürlich so ein Herzensprojekt und auch ein Meilenstein im Leben. So, ich hätte jetzt nie gedacht, ich wäre Kinderbuchautor. Das war auch nie so, also ich trage das nirgendwo ein, ne, weil vor LinkedIn der meint, ich bin jetzt hier nicht...
Das wäre aber meine Frage noch
gewesen, ob du
das
Hashtag, Ding,
aber das kann ja auch Geheimnis bleiben. Ne?
Kinderbuchautor, nein, das nicht. Ja. Ich erzähle darüber gerne.
Aber du hast die Story erzählt. Du erzählst die Story.
Ja, ich erzähle sie gerne. Natürlich kann man ja auch stolz drauf sein. Klar. Aber wie gesagt, ich brauch's nicht für mich und ich muss damit nicht irgendwie nach vorne treten. So, das mir ist wichtig und das ist gilt mit allem, wie kommt es an? So, und da geben mir die Schwestern natürlich ein super Feedback. Und das ist natürlich auch ein interessanter Lebensabschnitt zu sagen, ey, wie kommen denn eigentlich 5000 Bücher geliefert? Ich habe da mit dem Freund, also kann man ja auch sagen, ist auch ein Unterstützer, Hausmeister-Service, Maischak, da angeliefert in der Halle. Und ich sage, Mensch, was meinst du, wie kommen die denn hier geliefert? Ja, auf Palette. Ja. Ich sage, Kartons, wie packt man denn 5000 Bücher in Kartons? Und also ganz toll. Und mit Optimal Media hat man auch einen tollen Druckpartner einfach gehabt, der in Mecklenburg-Vorpommern sitzt, bei Röbel. die sonst Schallplatten von Adele und Taylor Swift und sonst was alles produzieren, aber die drucken dann auch mal unser Kinderbuch in einer Auflage, die 5000 Bücher stark ist und ja, spannendes Thema einfach für mich auch gewesen, so persönlich, ne? Und
aber es ist jetzt ein Buch, weil ich hatte irgendwie auf der Seite gesehen, es gibt, ist es schon eine Buchreihe? Gibt es schon verschiedene?
Nein, das, ach so, du hast das Foto gesehen mit den Coverfarben. Das ist so ein Erfindungsprozess gewesen, welche Farben nennt man. Okay. So Rumpel ist ja nicht umsonst grün, ne? So Farbe der Hoffnung, es ist auch relativ neutral, nicht Junge, nicht Mädchen. Klar, der Rumpel, der Name verdreht es irgendwie schon. Aber die Farbe war mir wichtig. So Farbe der Hoffnung, es ist, jeder kann damit was anfangen. Und ähnlich war es mit dem Buch, wie machst du das jetzt? Ah, der Kontrast zwischen Gelb und Gelb und Grün ist natürlich auch irgendwie da und so war das einfach diese Findungsphase. Genau, die Entwürfe, so ein bisschen, um zu zeigen, wie gestaltet man das oder wie ist der Gestaltungsprozess? Wie gesagt, ich werde es irgendwann nochmal mehr veröffentlichen, wie diese meine schönen Strichmännchen da gezeichnet wurden. Aber da hat Eva wirklich tolle Arbeit draus gemacht, aus meinen wirren Zeichnungen da irgendwie was zu kreieren und sich selber mit einzubringen. Das hat mir natürlich auch tolles Endergebnis geschaffen. So. Und es war natürlich auch wirtschaftlich ein großes Projekt und das ist alles nur möglich gewesen, weil man an Tischen stand, erzählt hat, die Jahresköste damals einen ganz, ganz großen Anteil geschaffen hat, einfach aufgrund immer die Druckkosten, so, weil man sich das mal so darauf drückt. Also ich versuche und bin im Rahmen meiner, was ich darf, immer sehr, sehr transparent. Das heißt, was kostet Rumpel, was kostet das Buch uns in der Produktion, wie geht es raus? Weil es war auch natürlich wichtig zu sagen, wie verdienen alle damit kein Geld? Du hast es vorhin gesagt, ich habe noch ein Leben, einen Hauptjob. Das ist so. Auch dieser Aufwand, auch wenn der Steuerberater, falls er das mal hören sollte, meckert, er sagt immer, du darfst das. Ich sage, ich möchte das nicht. Diese Aufwandspauschale von, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ihr seid ja gemeinnützig.
Ja, genau, gemeinnütziger Verein, 860 Euro oder so sind das, glaube ich. Ich sage, das macht mich weder reicher, noch ärmer oder irgendwas, aber ich kann immer sagen, 100% dieser Summe, die gespendet wird, bleibt da drin und bleibt in diesem Projekt. Keiner von uns verdient damit irgendwie Geld. Und da ist es mir persönlich mehr wert, ich sag's mal, streiten, also ich kann es immer vorführen und immer sagen, guck mal hier, wir machen jedes Jahr, wir haben einen Steuerberater, wo alle Unterlagen vom Verein hingehen, einfach damit da keine Luft drankommt.
Alles safe ist.
So, genau. Und tragen das jedem Jahr die Finanzamt vor, die Gemeinnützigkeit wird geprüft. Das ist alles so sauber und das ist halt das, was mir wichtig ist. Und dieses ganze Konstrukt natürlich dann auch laufen lässt. So, es gibt ein Buch, du hast es gerade so schön angesprochen. Es wird ein zweites geben.
Das wäre jetzt nämlich meine jetzt Frage.
Wie geht es
denn weiter?
Ja? Jetzt erhöhe ich den Druck auf mich selbst. Ja. Nein, also ich würde es mir eigentlich zum 40. schenken. Jetzt sagen alle so, oh, das ist ja noch lange hin. Es wird bestimmt früher passieren, aber das zweite Buch wird halt kein Bilderbuch oder kein viel Bild, wenig Textbuch, sondern es wird ein reines Textbuch sein, wohin es dann geht, das Rumpel um die Welt reist, um auch gewisse Herausforderungen, die wir heute auf der Welt so sehen, in der Zwischenmenschlichkeit, spielerisch und für Kinder dann darzustellen, dass es egal ist, von wo und wie du bist und ob du nun ein Bär bist, ob du nun ein kleiner Rumpel bist, ob du ein Löwe bist oder eine Schildkröte oder ein Krokodil oder sonstiges, sondern es wird ein Miteinander sein und eine Reise um die Welt sein. Ich kann so viel sagen, dass die Kapitel klar sind, die Teilnehmer klar sind da drinne. Und gestalterisch ist es auch schon eigentlich durch. Ich muss nur noch diesen Text füllen, aber ich bin da auch kein Autor. Das heißt, ich brauche da auch noch ein bisschen Hilfe und muss mich da nochmal nach links und rechts. Das ist dann wieder dieser, wie macht man das eigentlich? Dieses eigene Interesse, wie passiert das eigentlich? Und deswegen möchte ich dahin. Und dann macht man das.
Das ist dann das Buch, Projekt. Ist jetzt schon ein Buch, aber dann kein Bilderbuch, sondern ja, hört sich total spannend an. Dann natürlich noch meine Frage, gibt's dieses Jahr noch was? Habt ihr noch was vor als Verein?
Als hätten wir es fast geprobt.
Ja, es ist nicht abgesprochen, liebe Leute.
Ja. Erzähl mal. Gerade aktuell arbeite ich an dem nächsten Thema. Ich muss mir mal ein bisschen aufpassen, wie man es formuliert. Aber die Spielweise eines Memories kennt man ja sicherlich.
Ja.
Es wird zum Kindertag fertig sein. Wir rumpeln sie doppelt. Wer das verbinden kann mit dem Thema Memory, wird feststellen, was da vielleicht passieren wird.
Klasse.
Und das ist Kinderspiel quasi Nummer eins. Und nächstes oder allerspätestens übernächstes Jahr wird es noch ein weiteres Kinderspiel geben. Rumpel, grummel dich nicht. Und
da kann sich auch jeder denken.
Jeder ein Stück weit vielleicht was drunter vorstellen. Und wie man es nach der Manier von uns kennt, wird es natürlich auch lokal gehalten. Und dementsprechend gibt es diese ein, zwei Projekte, was im Hintergrund alles läuft, wenn sich immer fragen, was macht denn der den ganzen Tag neben Hauptarbeit, ein bisschen Sport und nochmal studieren. Genau das. Und parallel, und das ist natürlich ein Thema, das läuft immer die Rumpelproduktion weiter. Die Klinik ruft mich an oder schreibt mir und sagt, Mensch, wir brauchen mal wieder ein paar Rumpel, ein paar Kinderbücher und ein paar Tapferkeitsurkunden. Und im Endeffekt bin ich einmal im Monat spätestens da und bringe Sachen vorbei und bringe den Schwestern auch mal was mit, weil im Endeffekt das sind natürlich alles die Menschen, die diese Arbeit machen. Da sind wir einfach nur die, die was ergänzen. Und dazu kommt, dass wir im Sommer noch mit einem Kinder-, Jugend- und Wohngruppe quasi da das Sommerfest gestalten, unterstützen in Krüppelin und dann im September noch ein Sportfest machen. Das heißt, Sportfest im Sinne von wir als Sportler erwirtschaften im besten Falle Geld für gemeinnützige Zwecke. Nicht für uns, also das ist mir auch immer wichtig, dass es nicht Geld ist, was bei uns landet, sondern wir, so wie letztes Jahr, an die Klinik-Clowns geben, an die Tommy nicht allein, also an die Nannies, die in der Klinik noch aktiv sind. Oder halt auch an andere Organisationen. Hobby Lobby gibt's ja hier auch. Es gibt viele Sachen, tolle Sachen, die in Rostock entstehen, die sich um Kinder kümmern.
Ja.
Und das heißt, wir machen im September so ein 12-Stunden Sport-Challenge, wo wir Punkte sammeln können. Und hinter den Punkten durch Unterstützer verstecken sich dann halt Euros, die wir erwirtschaften oder ersporteln können.
Sehr gut. Und genau. Das geht dann in die Kasse rein?
Das geht dann quasi bei uns und wir verteilen es dann ganz transparent 100% an die Einrichtungen, die dann quasi hier in Rostock wir uns aussuchen als Sportgemeinschaft. Die entscheiden wir, ganz demokratisch wird gewählt, wohin wir es geben. Und danach haben wir noch einen Kinotag, der findet müsste im Oktober sein, Anfang Oktober. Und dann machen wir das Weihnachtsfest im Sinne von, dass wir in die Wohngruppen gehen und dort wirken, wo es auch hin soll. So.
Sehr, sehr cool. Philipp, wir haben jetzt schon weit die Stundenmarke gerissen. Ich weiß, beim Podcast merkt man gar nicht, wie lange man erzählt, aber das ist gut so und das ist mir auch wirklich auch wichtig und ein Herzensanliegen, dass wir darüber auch heute gesprochen haben. Und jetzt wahrscheinlich die wichtigste Frage des heutigen Podcasts, wo kann man euch erreichen und vor allen Dingen, wie kann man euch unterstützen? Kann man euch auch mal spenden, einfach so? Oder muss man da jetzt in irgendeiner Organisation sein? Oder kann man auch als Privatmensch einfach daherkommen und Good Day for Kids unterstützen?
Das ist in allen Bereichen möglich. Also wir sind offiziell anerkannt gemeinnützig. Das heißt auch als Unternehmen natürlich spendenquittungsbefähigt. Als Privatperson natürlich auch. Wir haben ein PayPal-Thema hinterlegt, also PayPal-Konto hinterlegt, wo man spenden kann. Man kann ganz normal überweisen, auch mit dem Wunsch des Spendenbelegs, als Privatperson. Und das ist alles möglich. Erreichen tut man uns www.gooddayforkids.de, Instagram gooddayforkids. Also da wird euch immer dieser grüne Frosch einlächeln, der kein Frosch ist, sondern Rumpel heißt. Dementsprechend ist da alles möglich. Ansonsten, wenn man Fragen hat, gibt es über allen Kontaktmöglichkeiten dort, auch die Rufnummer oder E-Mail oder Instagram. Es landet alles bei mir und ich antworte dann und reagiere und man ist dann sehr nah dran zu den Themen, wo steht man gerade, was möchte man machen. Und natürlich, ja, wir leben davon. Es ist natürlich immer schön, wenn man Unterstützung dieser Art erfährt. Manchmal sind es Gespräche. Ich sage immer gerne, einer hat eine Lösung, der andere hat eine Idee, der andere hat vielleicht nicht beides, aber hat Geld. So und sagt, ey, ich habe hier betriebswirtschaftlich die Möglichkeit, auch privat, wie auch immer. Und das hilft und bringt einen weiter. Und manchmal sind es auch einfach die guten Gespräche, der Kontakt, der einen irgendwo hinführt und sich neue Wege entschließen. Ja. Und da habe ich ja noch die nächsten 50 Jahre mindestens Zeit.
Absolut. Und das ist mal eine Maßnahme. Und ich habe heute auch eine Menge gelernt, kann ich nur so sagen. Das ist nämlich, und das war jetzt einfach so, weil wo uns das Podcast-Gespräch hingeführt hat, hier lokal, vor Ort was zu machen. Man muss nicht gleich die Welt oder Europa oder Deutschland verändern, sondern man kann hier vor Ort sehr viel bewegen. Das habe ich heute gelernt. Nicht, dass ich es vorher nicht gewusst hätte, aber es ist manchmal auch mit einfachen Mitteln, auch wenn der Weg sicherlich auch lang war und man auch viel Zeit investiert dafür, mit einfachen Mitteln was Wertvolles tun.
Genau, also von hier für hier, ne, aus der Region für die Region ist immer so ein großes Thema. Ich möchte es nochmal sagen, alles hat da seine Daseinsberechtigung und es ist auch wichtig und soll auch so sein. Aber ich denke, und das ist meine persönliche Meinung, dass immer vor der eigenen Haustür man erstmal guckt, den eigenen, ich sag mal, Nachwuchs, die Kleinsten unter uns, irgendwo an die Hand und Unterstützung darstellen kann, ob es nun wir sind oder über alle jeglichen anderen Zweige. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann natürlich, klar, im Rahmen der Möglichkeiten auch darüber hinaus. Aber ich glaube, dass einfach der Fokus und bei sich zu sein, also hier in der Region und vor Ort, ist aktuell und wie zuvor und auch in der Zukunft ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil nur dann schafft man gemeinsam auch einen weiten Weg und gemeinsam auch eine Zukunft, die auch Spaß und viel Vertrauen auch gibt, glaube ich.
Dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Da brauche ich jetzt nicht noch meinen Senf dazugeben, weil du hast alles gesagt, Philipp. Und hier ganz authentisch, so wie du bist, hast hier dich präsentiert und alles auf den Punkt gebracht. Und deswegen sage ich vielen, vielen Dank für dieses ja mega Gespräch. Ich glaube, wir haben heute viele Bereiche abgedeckt. Wünsche dir alles Gute, privat und beruflich, aber vor allen Dingen eben dem Verein auch, dass das alles läuft und ihr eure Ziele, Wünsche, Träume für die Kinder quasi verwirklichen könnt.
Ja, vielen, vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Wellenrauschen-Podcast bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Klickt dort einfach auf Abonnieren oder läutet die Glocke und lasst euch alle 14 Tage eine neue Wellenrauschen-Folge aufs Ohr geben. Und für alle, die überlegen, einen eigenen Podcast zu starten, denen empfehle ich einen Blick auf meine frisch renovierte Website. Unter wellenrauschen-mv.de erfahrt ihr, wie ein Podcast eure interne und externe Kommunikation bereichern kann. Unter dem Menüpunkt Workshops könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, inwieweit ich euch beim Aufbau eures Podcasts unterstützen kann. Ich biete Grundlagenkurse für den Einstieg in die Welt der Podcasts an. Oder ihr bucht meinen Strategie-Workshop, in dem wir Step-by-Step euren Podcast planen können. Also bucht gern einen Kennenlerntermin auf meiner Startseite wellenrauschen-mv.de und wir schauen, wie wir gemeinsam euren Podcast für euer Unternehmen oder eure Organisation auf die Beine stellen. Und für alle, die sich noch näher für das Thema Corporate Podcasts interessieren, dem sei noch mein neuer Podcast Flurfunk Neues über Corporate Podcasts ans Herz gelegt. Hört auch da gern mal rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Olli Kramer.